Gnade trotz Versagen, 2. Samuel 12, die Verse 1 bis 14. Es geht voraus der Ehebruch des David und wie er dann dafür gesorgt hat, dass der Mann der Bathseba, dass er getötet wurde, der Uriah. David wird zum Ehebrecher und Mordstifter. Da sandte der Herr Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm: Es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als sein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde, bei ihm zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und er hielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er's nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um dem Gast etwas zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtet es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan: So wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan und sein eigenes geschont hat. Da sprach Nathan zu David: Du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, dass du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du dir zur Frau genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun, so soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtest und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr: Siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne, denn du hast heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Da sprach David zu Nathan: Ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David: So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Das letzte Mal bei unserem Thema Segen, der bleibt, da haben wir das entfaltet: Segen, Ruhe. Dass ein Mensch, dass David zur Ruhe gekommen ist, der Herr hatte ihm Ruhe gegeben. Ruhe, nicht Müßiggang, das ist was anderes. Das Kapitel 11. Da hat David auch Ruhe, aber keine Ruhe vom Herrn, sondern ist David verloddert. Er schickt sein Heer ins Feld und er selber bleibt zu Hause, er hat keine Lust. Müßiggang, Sirach 33, 29, wir haben das als Sprichwort. Was heißt für Müßiggang? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Sirach 33, Vers 29, Müßiggang lehrt allerhand Übles. Da ist die Wurzel von diesem Sprichwort. Darf er nicht zu Hause seine Soldaten, seine Heere kämpfen? Er macht nicht mit. Und ein bezeichnender Satz. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand von seinem Lager. Der hat den ganzen Tag verschlafen. Am Abend steht er erst auf. Und dann beginnt das. Es beginnt mit den Augen. Er sah vom Dach seines Hauses eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt, und David sandte hin und ließ sie holen. Das ist genau der gleiche Vorgang wie damals im Paradies. 1. Mose 3, Vers 6. Die Eva, da heißt es dann, und Eva sah, dass diese Frucht eine Lust für die Augen wäre. Und sie nahm und aß und gab weiter. Sehr oft sind die Augen das Einfallstor für Sünde. Man könnte nicht sagen, es hat mich so überkommen, sondern das geschieht schon sehr bewusst. Die Eva kann nicht sagen, ich bin im Garten spazieren gegangen und kam unter den Baum und plötzlich, wer weiß wie, fiel da die Frucht runter und mir glatt auf den Kopf. Da habe ich halt gegessen. Nein, so war's nicht. Sie sah, dass es eine Lust für die Augen wäre. Alle Sinne kommen jetzt in Bewegung und dann nimmt sie und dann isst sie. So der David. Er geht auf dem Dach seines Hauses, er sieht diese Frau, er stellt fest, sie ist schön von Gestalt. Und jetzt lässt er zuerst nach ihr fragen und dann lässt er sie holen. Genau der gleiche Vorgang. So beginnt das, gerade im Bereich der Geschlechtlichkeit. Das ist jetzt Thema. Jesus nimmt das auf und ist genau die Situation des David. Matthäus 5, Vers 27. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der hat schon die Ehe mit ihr gebrochen. Das muss ja nicht sein. Dazwischen stehen einige andere Schritte. Wer eine Frau ansieht, jetzt nehmen wir an, sie ist schön. Schönheit ist ja ein relativer Begriff. Der eine findet die schön, der andere jene. Es kommt aufs Aufsehen an. Heute sind das diese gierden, schlanken Typen, die findet man schön. In anderen Völkern, da muss man richtig rundlich sein, dann ist das das Schönheitsideal. Aber sei es drum, wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren. Ich kann doch eine Frau auch ansehen und danken dafür. Herr, ich danke dir, dass du Menschen so wunderbar gemacht hast. Das kann ich doch auch. Das ist was völlig anderes. Zwischen diesem Ansehen und ihrer zu begehren, da steht das, dass es eine Lust für die Augen wäre. Und dass sie dann Eva zugreift. Ich muss nicht in diese Kette hineinkommen. Ich muss mich nicht in diese Linie hineinbegeben. Wer eine Frau ansieht, und von ihrer Schönheit überwältigt ist und dankt, Herr, das ist herrlich. So wie es im Psalm heißt, er hat den Menschen herrlich gemacht, wenig niedriger denn Gott. Der Dank ist ein Schutz vor dem, dass mein ganzer Automatismus, der in unseren menschlichen Sinnen angelegt ist, jetzt plötzlich abläuft. Wir sagen es ganz allgemein, dort, wo die Sünde, wo die Versuchung kommt, die Bremse liegt dort, wo ich bete. Wo ich bete. bei so vielem, dass ich ganz kurz dann sage, Herr, ich gehöre zu dir. Und dann ist die Versuchung vorbei. Hier bei David wie bei Eva damals, das Auge ist das Einfallstor. Sehr oft. Hiob kann deshalb sagen, Hiob 31, Vers 1, was steht dort? Ich habe einen Bund gemacht mit meinen Augen. Viele sagen, oder nicht viele, aber einige sagen, das Fernsehen sei eine ganz üble Sache. Fernsehen an sich ist keine üble Sache, nur wenn ich alles anschaue. Dazu hat dieses Gerät, heute ist das noch viel, viel einfacher, nicht mal der Knopf braucht man bedienen, sondern hat eine Fernbedienung. Da kannst du ausmachen. Kann ich ausmachen. Ich muss nicht. Du kriegst nichts dafür bezahlt, wenn du da sitzen bleibst bei seiner blöden Sendung. Du musst überhaupt nicht anschauen. Einen Bund mit den Augen machen. Das Auge ist das Einfallstor und doch, es sitzt tiefer. Wer eine Frau ansieht, ihrer zu begehren, der sitzt im Herzen. Es kommt aus dem Herzen. Jesus ist ja hier äußerst radikal. Wenn dich dein Auge, dein Rechtes, zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf's von dir. Wahrscheinlich werden wir dann heute Abend eine Blindenversammlung, wenn wir dieses Wort Jesu wortwörtlich befolgen würden. Aber er macht uns gerade in dieser Radikalität klar, wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, hau sie ab. Er macht uns darin klar, wie umfassend und wie dramatisch die Folgen sind. Ich werde dabei vernichtet, ich werde selber vernichtet, das Auge weg, die Hand weg. Im tiefsten das Begehren, im Herzen das Herz weg. Das Herz weg. Eigentlich ist auf das, was Jesus hier sagt, kann nur der Schreck kommen. Herr, wenn ich das jetzt so mache, wie du sagst, ich wäre nicht nur einäugig, ich wäre blind, ich wäre nicht nur an einer Hand amputiert, mein ganzer Leib müsste eigentlich verderben. Ich kann nur bitten, so wie der David gebetet hat, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Denn das Innerste bestimmt das Tun. Das sagt Jesus dann nachher in der gleichen Predigt, da nimmt er das auf von vorher, wenn er sagt, das Auge ist das Licht des Leibes. Matthäus 6, ab Vers 22. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Es kommt aufs Herz an, was in mir ist. Das Herz macht den Blick böse und der böse Blick speist sich aus dem bösen Herzen. Das spielt nahtlos zusammen. Wenn aber dein Auge lauter ist, eigentlich wörtlich, ohne böse Gedanken, gütig, gönnend. Wir sehen, wie harmlos das bei dem David beginnt. Er macht mal Urlaub, lässt alle Fünfe gerade sein, schläft aus, bis er nicht mehr im Bett aushält. Lust wandelt auf seinem Dach, genießt die kühle Abendluft, Der Mann hat nichts zum Tor. Doch nichts zum Tor. So kommt's zum Bösen. So kommt's zum Bösen. Gerade in diesem Bereich der Geschlechtlichkeit, verführt zur Sünde, das ist unsere erste Überschrift, das ist jetzt ganz offensichtlich Davids Schwachstelle. Da setzt der Satan an. Wir können sicher sein, hundertprozentig sicher sein, auch und gerade, wer mit Jesus lebt, wer ein Christ ist, wer bewusst zu ihm gehören will, der Satan wird nicht locker lassen in unserem Leben. Das wird er nicht. Er wird immer und immer wieder unsere Schwachstellen suchen. So wie bei Jesus ist eine ungeheure, fiese Art, wie der Satan das macht. 40 Tage hat Jesus gefastet. Und jetzt nach 40 Tagen, da kommt der Satan und sagt, du hast doch Hunger. Heißt ja klar, natürlich hat er Hunger. Du brauchst nur zu diesen Steinen sagen, dass sie Brot werden. Und alles ist wieder in Ordnung. Du kannst essen. Er will Jesus an dieser Schwachstelle, an seiner leiblichen Schwachstelle, er hat bohrenden Hunger, da will er ihn packen. Dass er seine Kraft als Sohn Gottes für sich einsetzt. Die Schwachstelle des David, jeder von uns weiß, wo in seinem Leben die Schwachstelle ist. Es sind im Grunde drei Bereiche. Das kann man ganz grob sagen. Es sind drei Bereiche, in denen jeder von uns mehr oder weniger versuchlich ist. Der erste Bereich ist der ganze Bereich des Geldes. Eine große Schwachstelle bei uns allen. Und zwar deswegen, weil wir Menschen als Sammler geboren sind. Weil wir als Sammler geboren sind. Darum ist das Geld, das ist eine Schwachstelle bei uns. So kleiner Thomas, ich kam mal in sein Zimmer, da sitzt er da, so vorm großen Glas und zählt er, da hat er Pfennige gesammelt gehabt. Und ich sage, ja Thomas, was machst du denn? Dann hat er gesagt, ich sammle Geld. Ich habe bei mir gedacht, das ist die Überschrift über das Leben der allermeisten Menschen. Ich sammle Geld. Und weil das oft nicht so ganz mit rechten Mitteln möglich ist, sammelt man auf diese und jene Weise. Das ist eine der großen Schwachstellen bei vielen Menschen. Das klärt sich erst, wenn ich vom Sammler zum Verteiler werde. Ich verteile Geld. Der zweite Bereich, wo wir alle immer und immer wieder Schwachstellen haben, versuchlich sind, ist die Frage unserer Ehre. Die Frage unserer Ehre. Wir sind so schnell beleidigt. Wir nehmen so viel, was in der Regel gar nicht so gemein ist, wir nehmen es krumm. Wir werden innerlich verbittert. Das größte Hindernis einer gedeihlichen Gemeindearbeit ist die Ehrenkäsigkeit. Sind wir alle versuchlich. Immer und immer wieder. Da kann keiner sagen, nee, da stehe ich drüber, ich bin ein demütiger Mensch. Schotzen. Und der dritte Bereich, das müssen wir auch so deutlich ansprechen, der dritte Bereich, in dem wir immer und immer versuchlich bleiben, ist der Bereich der Geschlechtlichkeit. 7 Sätze dazu. 1. Satz, Geschlechtlichkeit ist eine Gabe Gottes. Das ist ein ganz wichtiger Satz, gerade auch im Pietismus. Nicht irgendwas Verborgenes, nicht irgendwas Schlechtes, nicht irgendwas, wo halt auch manchmal sein muss. Geschlechtlichkeit ist eine Gabe Gottes. Wenn David betet in Psalm 139, Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Dann meint er unseren ganzen Leib, dass ich wunderbar gemacht bin. Und das erste Wort überhaupt, das Gott zu Menschen spricht, das gilt seiner Geschlechtlichkeit. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch. Herrlich, Geschlechtlichkeit ist eine ganz große, überwältigende Segensgabe Gottes. Könntest du das sagen, Herr, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin? Es kommt viel Krampf und viel Verbiegung in unser Leben, weil wir mit unserem Körper nicht einig sind. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin, aber ich hätte eine kleinere Nase, das wäre mir lieber. Es wird unwahrscheinlich viel Energie aufgewendet, um 1-2 Kilo loszuwerden. Wenn wir diese Energie in die Mitarbeitergemeinde stecken würden, unsere Gemeinden würden aufblühen wie noch nie. Die Energie, was geben Leute alles dran, um abzunehmen? Man muss nicht unbedingt einen riesen Ranzen haben, das kann man verhindern. Das liegt an dem, wie ich esse und was ich trinke. Da kann ich schon ein bisschen drauf achten. Aber wenn man älter wird, nimmt man zu. Das ist so. Oder ab. Hat das sind die seltenen Leute noch, würde ich sagen. Normalerweise ist es so, wenn man älter wird, nimmt man zu. Und meine Kinder dann gesagt haben, Papa, jetzt kriegst du aber auch ein Beichle. Da habe ich gesagt, sieh, schon wieder 2 Kilometer zum Liebhaben. Wir kämpfen schon, das ist klar, wir schauen aufs Äußere, aber wenn ich nicht ganz prinzipiell Ja zu mir selber sage, auch zu den Defiziten, die ich habe in meiner Körperlichkeit, dann verbiegt sich vieles andere. Vieles andere. Dort liegt eine Grundlage. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Geschlechtlichkeit ist eine Segensgabe Gottes. Zweiter Satz dazu. Zu dieser Gabe gibt Gott einen Schutz- und Entfaltungsraum. Das ist wichtig, sehr wichtig. Der Schutz- und Entfaltungsraum zur Geschlechtlichkeit ist die Ehe. Ich kann es an 2 Beispielen deutlich machen, wenn ich hier bei mir im Pfarrgarten eine Orchidee pflanze, und warte dann, dass die Orchidee blüht. Es wird nichts. Ich kann jeden Tag zu der Pflanze hinsitzen und mit ihr reden und sie streicheln und was weiß ich, ihr was vorsingen, aber die Orchidee kann nicht aufgehen. Das ist kein Klima dazu. Wenn ich will, dass diese Orchidee im Pfarrgarten in Dettingen tatsächlich zum Blühen kommt, was muss ich dann machen? Ein Gewächshäusle bauen. Einen Schutzraum, einen Entfaltungsraum und dafür sorgen, dass die nötige Luftfeuchtigkeit und Wärme da ist. Dann wird sie aufblühen. Geschlechtlichkeit als Segensgabe blüht auf und entfaltet sich im Schutz- und Entfaltungsraum der Ehe. Oder im anderen Beispiel gesagt, weil Geschlechtlichkeit, das ist eine ungeheure Kraft, das merken wir. Auch hier beim David, das spült alle Besinnung fort, wenn das einmal gereizt wird. Geschlechtlichkeit, das ist im Schutz- und Entfaltungsraum, das ist wie in einem Automotor. Autofahren ist eine äußerst gefährliche Sache. Wenn ich da den Zimtschlüssel rumdrehe, was passiert denn dann? Dann explodiert in schneller Folge ein Gas-Luft-Benzin-Gemisch. Und zwar mit ganz großer Kraft. Und diese Kraft wird übertragen durch den Motor auf die Räder, deswegen fährt die Karre. Aber da braucht es diesen Schutz- und Entfaltungsraum, diesen festen Motorblock, dass das eine gebändigte Kraft wird, die zum Nutzen, zum Segen wird. Ich habe das auch schon anders gemacht, habe im Pfarrgarten Laub zusammengerecht und habe das angezündet. Es war noch ein bisschen nass und da hat es nur so riesig gequalmt. Dann habe ich gedacht, da muss nachhelfen. Da habe ein bisschen einen Benzinkanister genommen. Das habe ich einmal gemacht. Ich war froh, dass ich noch weggekommen bin. Aber das ist das Beispiel. Da explodiert es. Geschlechtlichkeit braucht den Schutz- und Entfaltungsraum der Ehe. Darum der dritte Satz, aller Sex außerhalb der Ehe zerstört. Zerstört. Der macht kaputt. Seine ganz einfache biblische Grundlinie. Geschlechtlichkeit, Sexualität außerhalb dieses Schutzraumes zerstört, hinterlässt tiefe Narben, macht Menschen manchmal ganz kaputt. Wir sehen es doch. Das ist ganz aktuell. Da haben sie diesen Oliver Kahn zum Helden der Nation hochgejubelt, weil er so große Hände hat und die Bälle da drauf fallen. Gewaltiger Mann und jetzt ist er Male. Ist er Male. Für ihn geht das kaputt. Bis jetzt im Jahr 2,5 Millionen allein durch Werbung. Da gab es einige Werbespots, wie er ein fürsorglicher Familienvater ist. Die sieht natürlich aus. Da geht es alles kaputt, das zerbricht. Wie habe ich damals mitgefiebert zum ersten Mal, als da der Boris Becker in Wimbledon den gewonnen hat. Da war er, glaube ich, 17, gell? Dann hat er nochmal gewonnen. Ich habe gedacht, Mensch, ist ein Kerl. Ist ein Kerlchen. An dieser Stelle, in der Geschlechtlichkeit. Geschlechtlichkeit, vierter Satz, ist eine Gabe zum Ganzwerden. Da liegt das Geheimnis. Zum Ganzwerden. Gott sagt das selber, dann werden die zwei eine Person sein. Geschlechtlichkeit im Schutzraum der Ehe bringt etwas fertig, was jede Gleichung, die wir sonst aus der Mathematik kennen, auf den Kopf stellt. Das bleibt also, das ist das Grundlegende. Eins und eins gibt zwei. Sie kann mit bestem Willen nicht sagen, eins und eins gibt eins, aber die Bibel sagt das. So werden die zwei eine Person. Das wächst zusammen. Gott schuf den Menschen, den Mann und die Frau zum Einswerden, zur gegenseitigen Ergänzung. Luther übersetzt, das ist eine Übersetzung, die schon viele Männer als Ausrede benutzt haben. Da muss man aber wirklich dann dran arbeiten. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei, sagt Gott, ich will ihm, jetzt, was übersetzt Luther? eine Gehilfin machen, die um ihn sei. So in dem Sinn, wenn er dann heimkommt, dann schickt sie die Kinder weg, seid ruhig, der Papa ist fertig, bringt die Bierflasche, die Hausschuhe. Nein, nein, eigentlich ganz wörtlich steht hier ein Gegenüber zum Ganzsein. In der Ehe entfalten sich die beiden Personen erst richtig. Das ist die Aufgabe der Ehe, dass sich diese beiden aufeinander zu entfalten. Nicht wegentfalten, sondern aufeinander zu entfalten, dass sie wirklich eine Einheit werden. Das ist der Segen der Ehe. Gewisses misslingt vieles in unseren Ehen. Es geht nicht alles automatisch. Das geht nicht. Aber wenn wir wirklich das auch miteinander als eine Gabe und Aufgabe sehen, ist herrlich. Ist herrlich. Man muss einfach so sagen, da geht nicht alles wie von selbst, sondern Ehe bedarf der Pflege. Die erste Pflege, die eine Ehe braucht, ist, dass wir miteinander reden. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, gell? Wenn es gelingen würde, dass wie wir bevor wir geheiratet haben, wie wir da miteinander geredet haben, als wir verliebt waren, das mit hineinzunehmen in die Ehe, sie würde ungeheuer aufblühen. Deshalb noch einmal so ganz praktisch mein Ratschlag, wenn du willst, dass deine Ehe wieder wächst, dann redet miteinander. Und zu diesem Reden, da muss man sich Zeit nehmen. Muss man sich Zeit nehmen. Die meisten Ehen, auch viele christlichen Ehen, sind krank, weil die beiden nicht mehr miteinander reden. Und unter Reden meine ich jetzt nicht, was gibt's denn heute, hat eine Spätzle, sind auch gut oder so, sondern dass ich den anderen reden lasse und ihm zuhöre, dass er das Seine sagen kann und ich das meine. Diese Eherede soll in der Ich-Form geschehen. Nicht, dass wir dann beieinander sitzen und sagen, du bist immer so. Dann kannst du gleich aufhören. Sondern dass du von dir erzählst, wie soll der andere etwas erfahren, wirklich was in dir vorgeht und wer du bist, wenn du nicht anfängst und sagst du, in letzter Zeit treibt mich das und das oder jenes um. Und in manchen Abenden überlege ich mir, und dass du von dir redest, dann kann der andere erkennen, wer du bist und sich darauf einstellen. Diese Ehegespräche geschehen in der Ich-Form. Der Ich-Form. Darum hat Gott uns eine Stimme gegeben, weil unsere Stimme das beste Mittel ist, damit andere Menschen uns kennenlernen. So lebt eine Ehe. Das ist die erste Grundlage, damit sie überhaupt wachsen kann, dass wir miteinander reden. Ich sage euch das, wir haben das jetzt schon längere Zeit in unserer Ehe eingeführt, dass wir einmal in der Woche 2 Stunden, und da kann niemand kommen und niemand stören, das richten wir so ein, uns Zeit nehmen. 2 Stunden sind lang, besonders wir Männer, wir schwätzen doch jetzt so viel. Probiert es aus, 2 Stunden miteinander in der Ich-Form zu reden, das ist nicht einfach. Da geht mir manches Mal der Stoff aus und sagt, jetzt kannst du erzählen. Aber da wächst eine Ehe, da wächst sie. Das ist eine Grundaussage dazu. 5. Satz, ist wieder ein ganz direkter biblischer Satz. Kein Unzüchtiger wird ins Reich Gottes kommen. Wer in diesem Bereich seiner Geschlechtlichkeit, seiner Sexualität sich nicht der Leitung des Wortes Gottes unterstellt, verfehlt das Reich Gottes. Es wird ausdrücklich gesagt. Und jetzt kann man ja anfangen und das alles aufzählen, das wollen wir jetzt gar nicht tun. Geschlechtlichkeit, Sexualität, vor der Ehe, außer der Ehe, wie das alles ist. Es ist ganz einfach, alle Geschlechtlichkeit, alle Sexualität außerhalb der Ehe nennt die Bibel Unzucht. Und ein Unzüchtiger wird nicht ins Reich Gottes kommen. Jetzt der sechste Satz. Es gibt auch und gerade in diesem Bereich unseres Lebens Vergebung und Neuanfang. Das gibt es. Gerade bei David hier lernen wir das, da kommen wir nachher drauf. Es gibt gerade in diesem Bereich Vergebung und Neuanfang. Es ist manches Mal so, dass es Folgen hat und diese Folgen nicht immer weg sind. Und trotzdem gibt es Neuanfang. Unvergesslich dieses junge Ehepaar und sie saß weinend da, der Arzt hat ihr eben nach einer Fehlgeburt gesagt, sie können wohl keine Kinder mehr bekommen. Sie war vorher, als sie noch nicht Christin war, hat sie mit einem Mann zusammengelebt, war ein Kind unterwegs und völlig unerwünscht und natürlich hat sie dieses Kind, so muss man heute sagen, natürlich abtreiben lassen. Und diese Abtreibung, wie sich später herausgestellt hat, wurde nicht sachgemäß gemacht und nun das Ergebnis, sie können keine Kinder mehr bekommen. Sie hat gesagt, wir sind doch jetzt beide, er wusste, als er sie heiratete, von dieser Vorgeschichte, wir sind doch beide bewusste Christen. Das ist schwer in diesem Bereich, dass manches Mal die Folgen nicht zu beheben sind. Und trotzdem gibt es Neuanfang. Die beiden konnten neu anfangen, aber sie standen unter diesem Vorzeichen, was damals kaputt ging, was nicht mehr reparabel ist. Müssen wir immer mitbedenken, gerade in diesem Bereich. Und der siebte Satz dazu, wir sind und bleiben Gefährdete. So demütig wollen wir sein und sollten wir sein. Nicht, dass wir sagen, na, das stehe ich drüber, das macht mir nichts mehr aus. In dem Bereich ist bei mir alles in Ordnung. Nee, also, Oh doch, das kann ganz schnell gehen. Da steht man nicht drüber, wenn man, das sind auch Aspekte auf einer Indienreise, wenn ich dann Schluss am letzten Abend in Delhi vorm Abflug im Hotel bin, dann möchte ich noch ein bisschen rausgehen und dann kommt der Portier und nähert sich so und sagt, ich hätte was sehr Gutes für Sie. Da sage ich, was? Zwei junge Mädchen. Tja, in Delhi kennt mich niemand. Keine Gefahr der Entdeckung. Glaubt ihr, dass das eine Versuchung ist? Das ist eine Versuchung. Dass ich dann wirklich im Herzen sage, Herr Jesus, bitte, hilf mir. Wir sind und bleiben hier Gefährdete. David wird hier schuldig. die Macht der Sünde im Bereich der Geschlechtlichkeit, wie übrigens auch im Bereich der Ehrsucht, liegt an der Stelle, dass es in der Regel heimlich geschieht. Das sagt Gott ausdrücklich, du hast es heimlich getan. Du musst ja gar nicht fürchten, dass da was herauskommt. Alles, was im Dunkel bleibt, hat eine ganz große Bindekraft. Es ist eine ganz große Gnade, die hier dem David widerfährt, dass der Nathan so kommt und das aufdeckt und ausspricht. Es ist bei uns, die wir an Jesus Christus glauben, das ist das bleibende Werk des Heiligen Geistes. Der Geist deckt uns Sünde auf, sodass wir sie zugeben. Wenn Luther sagt, Buße tun heißt umkehren in die offenen Arme Gottes. Dazu gehört, jetzt was? Dass wir unsere Sünden erkennen, bekennen, bereuen, halte mal, da kommt vorher was. Nein, Buße tun heißt, das musst du wissen. Ja. Umkehren in die offenen Arme Gottes, dazu gehört, dass wir unsere Sünden vor Gott und in gewissen Fällen auch vor Menschen bekennen, bereuen, hassen und lassen. Und jetzt geht es um diese gewisse Fälle. Diese gewisse Fälle sind alle die, wo ein anderer absolut keine Ahnung hat. Was im Dunkeln geschieht. Ein schlichter Satz, die Sünden im Bereich der Sexualität verlieren in der Regel erst dann ihre Bindekraft, wenn sie vor einem anderen bekannt sind. Das demütigt tief. Das demütigt. Aber dadurch verlieren sie ihre Bindekraft. Das wirkt der Heilige Geist in unserem Leben, dass er uns das deutlich macht und sagt, du kannst nicht darin bleiben, das genügt auch nicht, dass du ein Gebet sprichst, Herr, vergib mir, sondern sprich das aus, damit es seine Bindekraft verliert. Und Sünde ist alles das, ich sag's noch einmal, was gegen diese Grundlinien des Gebotes Gottes ist, gerade im Bereich der Geschlechtlichkeit. Dabei will Gottes Gebot nicht irgendwie etwas verbieten, sondern Gottes Gebot will dazu helfen, dass sich tatsächlich diese Segensgabe entfaltet. Es steht nicht dahinter, Gott gönnt dir nichts, sondern es steht dahinter, hinter dem sechsten Gebot. Gott will, dass es dir in deiner Ehe, dass es euch beiden an Leib und Seele gut geht. Das will er. Darum schützt er die Ehe so. Wir sollten auch von dem her argumentieren. Ich weiß, wie das heute ist. Da kommt der Junge und sagt, du, Vater, das ist bloß, weißt du, wir gehen nächsten Monat zusammen in Urlaub, meine Freundin und ich. Tja, was willst du machen? Was macht ein richtiger Pietist? Der kriegt jetzt einen hochroten Kopf und sagt, Kalle, solange du die Fies unter meinen Tisch streckst, gell? Wenn er anders sagen würde, wenn er so sagen würde, Junge, ich freue mich. Ich freue mich ungemein, dass du einen Menschen, ein Mädchen gefunden hast, wo du dir vorstellen kannst, wo ihr euch beide vorstellen könnt, ein ganzes Leben zusammen zu sein. Herrlich. Ich freue mich mit dir, dass diese Gabe der Liebe, dass sich die jetzt in deinem Leben entfaltet. Aber Junge, dass sie sich wirklich entfalten kann. Schau, das hat Gott so geordnet. Das hat Gott so geordnet. Und wenn ihr jetzt in dieser Zeit, und ihr könnt ja ungefähr abschätzen, bis wann ihr wirklich heiraten könnt, wenn ihr da miteinander in diesem Bereich so umgeht, dass ihr euch nicht verletzt, ihr habt nachher die Entfaltung, ihr habt nachher den Segen. Wenn man einmal so argumentiert, Gott hat dir viel, viel Besseres noch vor, aber bleibt im Warten auf diesen Schutzraum, sonst kommt ihr beide schon tief verwundet hinein. Verführt zur Sünde. Jetzt machen wir 10 Minuten Pause. Wie schwer fällt es uns, wollen wir ganz deutlich aussprechen, gerade in diesem Bereich Versagen und Sünde zuzugeben. Wir haben 1001 Entschuldigung. Wie oft höre ich das bei jungen Leuten, dass sie sagen, ja, wir lieben uns. Wir lieben uns. Und was wir aus Liebe tun, das kann doch nicht falsch sein. Oh, das kann fürchterlich falsch sein. Das kann fürchterlich falsch sein, was wir aus Liebe tun. Falsch verstandene Liebe, falsch geübte Liebe, die kann Menschen kaputt machen. Es ist sehr schwer, hier ganz einfach einzugestehen, doch, da bin ich schuldig geworden. Es ist auch deswegen schwer, weil da so viele moralischen Dinge darum herum sind. Seelsorge in diesem Bereich soll verzichten auf moralische Vorhaltungen. Das ist die hohe Kunst der Seelsorge, die wir hier sehen an dem Nathan. Der kommt nicht mit aufgehobenem Zeigefinger, du Ehebrecher und alles. Übrigens, Jesus in der vergleichbaren Situation, er spricht diese Ehebrecherin nicht moralisch an, sondern er sagt, er führt sie auf eine ganz andere Ebene. Bist du eigentlich besser? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Hier geht es nicht um eine Moral, sondern hier geht es um das Öffnen der Augen, dass hier mehr zerstört worden ist. Nämlich geschlechtliche Sünde zerstört immer Gemeinschaft, macht kaputt. Der Nathan kommt zu David in diesem Dienst der Ermahnung, und er will jetzt den David nicht beschämen, sondern er will Einsicht wecken. Das ist wichtig. Ihn nicht beschämen, sondern dass David selber das begreifen kann, was hier mit ihm und dadurch an anderen geschehen ist. Und er muss sich, David spricht sich selber das Urteil. Der soll des Todes sterben. Diese Geschichte, die ihm jetzt der Nathan erzählt, im Auftrag Gottes, diese seelsorgerliche Geschichte, macht deutlich, was hier geschehen ist. David hat zerstört, hat einem anderen etwas weggenommen und sogar dessen Leben geopfert, weggegeben. Was kommt aus solchen geschlechtlichen Eigenwegen für Unglück heraus. Ungeheuer viel Unglück. Das ist nicht nur dann in meinem eigenen Leben da, sondern das betrifft den anderen mit. Das verletzt den anderen mit. Man muss das so deutlich sagen, in aller Regel, gerade heute, bei dieser sogenannten liberalen Geschlechtlichkeit ist es so, Geschlechtlichkeit außerhalb der Ehe geht in der Regel auf Kosten des Mädchens. Der Mann kann sich da einigermaßen heil heraushalten. Das Mädchen ist im Tiefsten oft die tief Betroffene. Und es ist so, jede Abtreibung hinterlässt lebenslange Wunden, die in der Regel sogar nicht einmal zuheilen. Das ist nicht einfach in unsere Verfügung gestellt. Und machen wir doch Mut dazu, dass wir nicht nur das jetzt moralisch verurteilen, sondern gut, ich stimme diesen Argumentationen zu, wenn man sagt, es gibt tatsächlich für eine Frau, für ein Mädchen Notlagen, wo sie nicht darüber hinaussieht und ihr Kind, das in ihr wächst, nicht zur Welt bringen kann. Dann müssen wir etwas haben. Doch sie kann ihr Kind zur Welt bringen. Wir garantieren ihr als christliche Gemeinde, dass wir für dieses Kind und die Mutter sorgen. Das gibt's. Ich weiß nicht, warum man das so selten weiß. Bei uns im Württemberg im Pietismus gibt es ein Netzwerk von Menschen, die bereit sind, angefangen von der materiellen Hilfe bis hin zu dem, dass sie Kinder auf Zeit oder gar ganz aufnehmen, dass sie Leben ermöglichen. Das gibt es. Das gibt es nicht nur bei uns auf kirchlicher, auf pietistischer Seite, sondern das gibt es auch auf staatlicher Seite. Wenn ein Mädchen mit dem kommt in ein Betreuungsgespräch und sagt, das bei mir ist das so, ihr wird geholfen. Es muss niemand aus finanziellen oder anderen Gründen abtreiben. Dass wir hier das wieder deutlicher sagen und Mut machen dazu. Denn da gehen ungeheuer viele junge Frauen in unserem Volk kaputt. Da gehen sie kaputt. Weil da gerade das Elementarste betroffen ist. Das Elementarste. Ist wichtig, dass wir Mut machen zum Kind. Mut machen. Jetzt sage ich so, das ist eigentlich ein schreckliches Wort, dass wir Mut machen zum ungewollten Kind. Das ist doch eigentlich zweitrangig, ob ich's will. Am Sonntag hat eine Patin bei einer Taufe bei uns in der Kirche gesagt, unser Lebensrecht ist in Gott verankert. Der will's. Der will's. David spricht sich hier in diesem Bereich selber das Urteil. Der ist des Todes schuldig. So ernst ist das. Sünde gebiert den Tod. Der Tod ist Lohn der Sünde. Wir sind sonst in diesen heimlichen Sünden so schnell bereit, uns rauszureden und so zu sagen. Paulus sagt einmal ein wichtiges Wort, 1. Korinther 9, 27, und da geht er auf sich selber ein. Ich betäube meinen, jetzt was? Leib. Ich betäube meinen Leib und zähme ihn, auf dass ich nicht den anderen predige und selbst verwerflich werde. Das gibt es also offensichtlich. 1. Korinther 9, 27. Das gibt es offensichtlich, dass ich in meiner Sünde leben kann und trotzdem anderen predige. Und das hat Wirkung, weil die Predigt muss nicht in meinem Leben immer verankert sein. Das Wort hat die Wirkung, aber ich gehe verloren. Ich kann ein Leben lang als Christ leben und vor anderen erscheinen und sie bestätigen mich sogar und sagen, du, an dir, da habe ich einen Halt, du, wie du das lebst, aber wenn du deine heimlichen Sünden festhältst, gerade die Leibsünden, dann wirst du selbst verloren gehen. So eindeutig ist das. Du bleibst ein Zeuge, das hat sogar Wirkung. Und du gehst verloren. Das ist jetzt die Entscheidungssituation, als Nathan zum David sagt, du bist der Mann. Du bist der Mann. Es ist nicht leicht. Das behaupte ich nicht. Das ist nicht leicht, meine Sünde einzugestehen. Und Nathan nennt ja dem David hier deutliche Konsequenzen. Es wird das Schwert in deinem Hause sein, so wie du das Schwert gebraucht hast. Es wird Tod in deiner Familie sein, Unheil über dich kommen, die Familie zerstört, öffentliche Schande. Wir sind im Alten Testament, im Alten Bund, da ist noch kein Mittler da. Da ist Sünde in ihrer Strafe, ist sie ganz direkt in der Entsprechung. Und David weiß das. So spricht der Herr, ich will Unheil über dich kommen lassen. Ich will dich öffentlich bloßstellen. Das Schwert soll in deinem Hause sein. Das Bekenntnis der Sünde demütigt tief. Das Bekenntnis der Sünde, Erkenntnis der Sünde führt mir tatsächlich vor Augen, was das für Folgen hat. Sünde ist nicht harmlos. Sünde ist nicht harmlos. Wenn es einmal so vergleicht, da haben wir, ist ja heute die tückische Krankheit Krebs. Das beginnt ja harmlos. Eine, zwei Zellen in irgendeinem Organ entarten. Ganz harmlos. Und dann wuchert das weiter und dann breitet sich das aus und schließlich nimmt es dem Körper die Lebenskraft. Das ist das Wesen der Sünde. Sünde ist wie ein Krebsgeschwür. Das breitet sich aus im ganzen Leben und macht uns schließlich lebensunfähig. Macht uns kaputt. Hier ist ein Vers in der Bibel, der gehört für mich zu den erstaunlichsten Versen überhaupt. Das heißt nämlich jetzt Vers 13, da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Denk dir mal. Das ist gewaltig. Das ist gewaltig. In nur zwei Sätze. Das ganze Unheil ist aufgehoben. Ich habe gesündigt. Bei uns, es ist Mode geworden. Das ist so heute. Der Begriff der Schuld, den gibt es eigentlich gar nicht mehr. Den gibt es gar nicht mehr. Da stehen Menschen vor Gericht mit unsäglichen Gräueln. Und dann wird Tag um Tag drauf verwandt, ja, was haben die für eine Kindheit gehabt und wie sind die sozialen Umstände. Und am Schluss, da heult man ja nur vor Mitleid. ist eine gefährliche Linie, wenn wir anfangen, das alles zu entschuldigen. David sagt ohne jeden Umschweif, ich habe gesündigt. Er hätte ja auch sagen können, ja, du hast schon recht, aber das war eine schwache Stunde von mir. Ich war noch gar nicht richtig ausgeschlafen, bin erst spät am Abend gekommen und die hat sich ja auch so provozierend gewaschen da unten im Freien. Warum ist die nicht in ihrem Haus geblieben? Ich konnte ja gar nicht anders und ich habe nach ihr geschickt. Ich hätte nie erwartet, dass die kommt zu mir, aber da gehören ja immer zwei dazu. Ach, der David hätte tausend Gründe haben können zu sagen, Hanno, also hör her. Und David sagt, ich habe gesündigt. Da sind wir Meister drin, dass wir, gerade wenn es in unserem Leben dieser Krebs anfängt, dass wir dann sagen, ja, das ist nicht von mir, das ist die Umwelt. Ja, so bin ich halt aufgewachsen, das sind meine Eltern gewesen, ja, so haben die mich erzogen und dann muss das so rauskommen. Wir Schwaben sind kluge Leute, wir sagen ja, wenn einer mit 70 mit dem Kopf wackelt, ist nicht mit Hebam schuldig. Wir sollten uns das merken, das gilt schon vor 70. Umwelt, Erziehung, Vererbung und was da alles angeführt wird. Nein, ich habe gesündigt. Das kann nur einer sagen, dem der Geist Gottes wirklich die Augen öffnet. Ich habe gesündigt. Da gehört auch Mut dazu, zu mir selber zu stehen und zu sagen, ja, das bin ich. Wenn du in diesem Weg drin bist, dass du alles, was in deinem Leben schiefläuft, auf die anderen schiebst, dann kommst du nie auch nur einen Schritt voran, dann wird's nie klar. Gar nie. Wir reden so oft, da reden wir von unserer Freiheit, die wir haben, zu entscheiden. Aber wenn es um unsere Schuld geht, da wollen wir nichts von der Freiheit wissen. Das sind andere Schuld. Erst wo ich das für mich selber bekenne, ich habe gesündigt, ich bin das. Ich bin derjenige, nicht mein Mann ist schuld, nicht meine Kinder sind schuld, nicht meine Eltern sind schuld, nicht die Notlage ist schuld. Ich habe das getan, ich bekenne das, Herr. Da bin ich schuldig geworden in meinem Versagen, in meiner Sünde. Dann kommt der Zuspruch der Vergebung. So hat der Herr dir auch vergeben, deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. Vergebung ohne Wenn und Aber. Wenn man diesen Vers liest nach dem vorhergehenden, da ärgert man sich. Da ärgert man sich. So direkt soll das sein. Da müsste man doch mindestens jetzt einige Bußübungen und was weiß ich alles. Nein. So direkt und so einfach. So wie es die Corrie ten Boom einmal erzählt, sie war ja da mit ihrer Schwester im Konzentrationslager und ihre Schwester ist unter den Schlägen und unter der Brutalität eines der Aufseher ja gestorben dann. Und die Corrie ten Boom hat nach dem Krieg dann die deutschen Kriegsverbrecher, die in den Gefängnissen saßen, besucht. Und dann erzählt sie, sie kam in eine Zelle, der Wärter hat aufgeschlossen und sie sieht den Mann da sitzen und erkennt ihn. Das ist dieser brutale Wärter, der ihre Schwester so geschlagen hat, als sie schließlich gestorben ist. Und sie will kehrt machen. Und dann ruft dieser Mann, kommen Sie nur herein. Ich freue mich. Wissen Sie, ich bin ein Christ, mir ist vergeben. Dann hat die Corrie ten Boom gesagt, schreibt sie, dann wäre ich noch schneller und noch lieber umgekehrt, weil ich bei mir gedacht habe, so einfach ist das. So einfach. Und wie sie umkehren wollte, da ist es als Freude in ihr aufgestrahlt. So einfach ist das. So einfach. sie konnte mit diesem Mann reden. Das gilt in unserem Leben. So einfach ist das. Unvergesslich, wenn ich das immer wieder sehe, in Indien, diese indischen Pilger, die zum Ganges pilgern. Da gibt es ja verschiedene Arten. Und eine Art zum Beispiel ist die, dass man sich auf den Boden legt, flach, Hände ausgestreckt und dann aufsteht. Und da, wo die Hände waren, da sind dann wieder die Füße und man legt sich wieder auf den Boden. So legen diese Pilger als Bußübung viele Kilometer zurück. Andere rutschen auf den Knien mit blutig gescheuerten Beinen. Und bei uns heißt es so, wer seine Sünde bekennt, so ist Gott treu und gerecht, dass er sie vergibt. Denkt, dass er sie vergibt. Selbst bei so etwas, das ist ja keine Kleinigkeit, was der David gemacht hat. Ehebrecher, Anstiftung zum Mord. Ohne Wenn und Aber. David kann neu anfangen, deine Sünden sind weggenommen. Hören wir aber genau zu, das Sätzlein, du wirst nicht sterben, aber ein anderer stirbt. Und jetzt meine ich nicht das Kind. Ich meine nicht das Kind. Das Kind stirbt deswegen, weil David Schande über Gott gebracht hat, sondern wer stirbt für die Sünde Davids? Der Jesus dann. Der stirbt. Vergebung ist keine einfache Sache. Vergebung heißt, da stirbt einer, damit du Frieden hast. Damit dir vergeben ist. Vergebung geschieht, das sind zwar jetzt sehr fromme Worte, sind aber biblische Grundlinien. Vergebung beruht immer auf dem Vergießen von Blut. Aber nicht meines, sondern deines. Wie singt man es im Lied? Dein Blut bedeckt meine Schuld. Das ist gemeint. Und Blut steht immer für Tod, für Sterben. Vergebung kann nur dort sein, wo einer stirbt. Weil Sünde kann nur so schädlich gemacht, schadlos gemacht werden. Ihr wird der Stachel gezogen. Der Tod ist der Sünde Lohn und einer muss diesen Lohn auf sich nehmen. Aber ich muss nicht, Jesus macht das. Das ursprünglichste Gottesgesetz, wie heißt das? Ganz am Anfang. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das geht ja noch. Aber Leben für Leben. Dieses Gottesgesetz gilt, ist nie aufgehoben worden. Das gilt bis heute nur, Leben für Leben ist geschehen am Kreuz. Da hat der Sohn Gottes Leben für Leben gegeben. Er sein Leben, damit ich leben kann. Und darum gibt es Vergebung. Vergebung hat Gott seinen Sohn gekostet. Der hat bezahlt. Dass wir ja nie denken, Sünde sei harmlos. Und das könnte ja vergeben werden. Das hat Jesus das Leben genommen, das mir vergeben wird. So ernst ist das. Du wirst nicht sterben, sondern Jesus stirbt für dich. Und das ist im Neuen Testament dann entfaltet. Da ist es entfaltet. Und jetzt sage ich das so direkt noch einmal. Weißt du, es gibt keine einzige Sünde in deinem Leben. Es gibt keine Sünde in deinem Leben, wo Jesu Tod nicht nützen würde. Es wird vergeben, wer seine Sünde bekennt, der ist der treu und gerecht und vergibt. Wenn sie gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. So ist es. Nicht, dass wir jetzt gleich da ins Extrem gehen und sagen, doch, eine Sünde gibt's, die Sünde wider den Heiligen Geist. Wer heute Abend hier ist, der hat nicht die Sünde wider den Heiligen Geist begangen. Ganz gewiss nicht, weil wer diese Sünde begangen hat, wer den Geist gelästert hat, der will von Jesus nichts mehr wissen. Der will von ihm nichts mehr wissen. Es gibt in deinem Leben keine Sünde, die der Herr dir nicht vergeben will. Und Vergebung heißt, du kannst neu anfangen. Du bist sogar wieder in der Heilslinie drin. Wisst ihr, die Frau des Uriah, wen gebärt sie als zweiten Sohn? Den Salomo. Und der Salomo ist Träger des Heils. So weit kann Gott gehen. Vergebung heißt Neuanfang. Vergebung heißt Eingliederung in Gottes Heilsgeschichte. David ist tief demütig geblieben nach diesem Vorgang. Als der Salomo geboren wird, was tut er denn mit dem? Er gibt ihn wem? Dem Nathan, ja. Der wird nicht am Königshof erzogen, sondern der wird von dem Propheten Gottes erzogen. Er gibt ihm den Nathan. Und so wird der Salomo tüchtig eingepflanzt in die Heilslinie. Der erste Sohn, den die Bathseba geboren hat, der stirbt. Und zwar nicht wegen David, sondern damit die Feinde Gottes erkennen, wie ernst die Sünde ist. Weil sie, der David, hat ihnen Ursache gegeben zum Gottesspott. Das ist ja etwas von dem, da stürzt sich die Welt drauf, wenn ein Christ, wenn ihm offensichtliche Sünde nachgewiesen werden kann. Da geht's gar nicht so sehr um den Christen, sondern da geht's um den Gottesspott. Da seht ihr's. Wir sollten uns da schon manches Mal beschämen lassen und sagen, ja, das ist so. Es tut mir unendlich weh, dass durch das, wie ich da mich verhalten habe, was ich da getan habe, Leute über Jesus gelästert haben. Das tut mir unendlich weh. Ich beug mich drunter und ich will ihn bitten, dass er mich wieder gebraucht, dass andere doch wieder zum Fragen kommen. Das ist die andere Seite unserer Schuld, unserer Sünde, dass wir damit Jesus dem Spott der Welt aussetzen. Dass wir das immer mit bedenken. David erfährt Vergebung. Gnade trotz Versagen. Wir stehen hier am Kern dessen, was überhaupt Evangelium ist. Und dieser Kern heißt, egal wie ein Leben geworden ist, egal was es da für Abgründe gibt, mit Jesus, wer ihm vertraut, gibt es tatsächlich Neuanfang. In meinem Versagen, in meiner Schuld, in dem, was mein Leben kaputt macht, das muss nicht so bleiben. Dafür stirbt Jesus. Dafür ist er gestorben und wieder auferstanden, damit mein Leben sich trotz dieser Todkrankheit entfalten kann, dass es neu werden kann. Ich denke, wir sollten das so persönlich nehmen, so persönlich, wie an diesem Tag der Nathan zu David gekommen ist und er dann gesagt hat, ich habe gesündigt, dass du von diesem Abend, von dieser Abendbibelschule diese Frage, diese ehrliche Frage für dich mitnimmst. Wo ist mein Leben, auch mein Leben, das ich schon so lange mit Jesus lebe, blockiert? Wo ist Schuld da, die ich nicht einmal vor mir selber zugeben will, die ich ganz weit weggedrückt habe? Warum ist das bei mir so blockiert oft? Warum sind da solche Sperren da? Dann sprich das aus. Sprich das aus vor Gott. Und sag ihm, dass das ist in meinem Leben da. Und ich schäme mich, aber ich spreche es jetzt aus. Ich habe es noch nie richtig getan. Ich habe es auch vor mir selber noch nie richtig zugeben wollen. Herr Jesus, ich sag's dir. Das ist der erste Schritt. Und wenn du nicht ruhig drüber wirst, dann mach diesen demütigenden Schritt und geh zu einem, wo du weißt, der lebt mit Jesus, und bekenne ihm diese Sünden und lass dir die Vergebung zusprechen, und du wirst sehen, das ist eine ungeheure Befreiung. Eine ungeheure Befreiung. Das ist der Kern, dazu ist Jesus da. Jesus ist nicht nur da, um mir im Leben bei dem oder jenem zu helfen, uns ein bisschen besser zu machen. Und wenn ich Kopfweh habe, dass er mir das wegnimmt, das alles auch, das kann er. Sondern Jesus ist dazu da, die tödliche Krankheit der Sünde in unserem Leben zu heilen. Dazu ist er da. Das will er. Das war ihm so ernst, dass er dafür sein Leben hergegeben hat. Der Sohn stirbt, damit wir leben. Das ist der Kern des Evangeliums. Und was davor abgebildet ist im Alten Testament, in dieser Begegnung des Nathan mit dem David, darum ist das so abgebildet. So einfach ist das. So einfach. Darum braucht's nicht mehr als diesen Satz, ich habe gesündigt gegen den Herrn, und die Antwort, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Das ist Vergebung, das ist Neuanfang. Wir wollen nicht theoretisch bleiben in der Bibelauslegung, sondern das auch für uns völlig persönlich nehmen. Im Grunde ist so, natürlich ist die Sünde das Thema. Sünde ist ein Thema in unserem Leben. Jeder von uns weiß das. Aber die Wirklichkeit ist die Gnade. Die Sünde ist nur deshalb Thema, sonst würden wir das ganz schnell wegdrängen müssen. Weil es die Wirklichkeit der Gnade gibt, weil es Vergebung gibt. Weil es nichts gibt, was du je getan hast oder tust, wo Jesus nicht sagen kann, ich vergebe dir und ich fange mit dir neu an. Das tut er. Das lernen wir bei David. So, jetzt haben wir Zeit, dass wir noch ein paar Fragen, wenn welche da sind. Eine nehme ich auf, die war vom letzten Mal noch. Unter dem Begriff des Segens, wir haben ja da viel Segen empfangen, Segen leben. Und da wurde dann gesagt, es ist da aber auch sehr wichtig, wie geben wir eigentlich den Segen weiter. Nicht nur für mich Segen haben, sondern Segen weitergeben. Zunächst einmal, ja, das ist tatsächlich so, dass Segen zum Weitergeben da ist. In ganz einfachen, auch äußeren Formen. Ihr Eltern, ihr dürft mit ganzer biblischer Berechtigung eure Kinder segnen, wenn sie aus dem Haus gehen. Ihnen den Segen Gottes zusprechen. Wir dürfen einander den Segen Gottes zusprechen, wo andere drum bitten. Es ist bei uns längst nicht so selbstverständlich, Es gibt in Indien keinen Gottesdienst, wo nicht nachher eine lange Schlange von Leuten steht, die um den Segen bitten. Ich möchte es ganz persönlich für mich nehmen, man ihnen persönlich Gottes Segen zuspricht. Wir dürfen Segen bewusst an Menschen weitergeben. Wenn Sie darum bitten, so dass man es auch mit Handauflegung, aber Segen kann man nie aufzwingen. Das kann man nie aufzwingen. Also nicht zwangsweise, sondern wenn Sie kommen, wenn Sie darum bitten. Und ich frage auch dann die Kinder, beziehungsweise Sie kommen, Sie sind es ja von Anfang an gewohnt, dass Sie sagen, Mama ist gerade im Bad, heute musst du mich segnen. Schön. Dass das eine Selbstverständlichkeit wird unter uns und dass wir das auch für uns in Anspruch nehmen. Natürlich ist der Segen im Gottesdienst zum Beispiel am Ende, der ist für alle gedacht und jeder kann ihn auch für sich nehmen. Aber wenn ich für mich persönlich in besonderen Situationen bin, dass ich dann auf den anderen zugehe und sage, du, ich komme in dieser Woche, habe ich einen schwierigen Besuch bei meinem Onkel, der liegt im Krankenhaus, der ist nicht gläubig, ich zittere davor, wie ich ihm begegnen kann, der weiß nicht, dass er todkrank ist, segne mich, damit der Herr mich gebrauchen kann. Und dann spreche ich über diese Person einen Segen und sage, Herr, gebrauche sie als dein Kind, öffne ihren Mund, dein Segen gehe mit ihr. Das ist, sollte unter uns selbstverständlicher werden. Gibt sonst eine Frage? Gibt sicher viele, aber man traut sich nicht so.
Matthäus 16, Vers 19.
Was steht da?
Und ich bitte ja, dass wir nur an unserem Gehirn alles, was wir haben, widmen wirst, dann auch den Dingen gebunden sein. Und alles, was du auf dem Himmel lösen wirst, soll auch im Himmel los sein.
Das ist das, wenn Jesus überträgt seinen Jüngern. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Jesus hat den Seinen, damals zuerst dem Petrus, dann allen Jüngern und damit uns die Vollmacht übertragen, zu lösen. Das ist zunächst einmal das Wichtige. Wir können einander die Vergebung zusprechen. In voller Gewissheit, dass die Autorität Jesu dahinter steht. Wir können aber auch das aussprechen, du bist einer, der den Himmel verspielt. Da steht zum Beispiel Matthäus 18 dahinter. Wenn ein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und rede mit ihm und sag ihm das. Will er nicht hören, dann nimm noch einen mit. Will er immer noch nicht hören, dann redet als einige mit ihm und schließlich vor der Gemeinde. Und wenn er nicht umkehrt, an seiner Sünde festhält, dann ist er dir wie ein Heide und Zöllner. Wie ein Sünder und Zöllner. Das ist das, dann bist du gebunden. Ich kann dir nur sagen, du verspielst dein Heil. Also wir haben als die Seinen, jeder Christ ohne Ausnahme hat von Jesus die Vollmacht, in seinem Namen Sünden zu vergeben. Im anderen Bereich sollten wir vorsichtiger sein, dass wir einem anderen seine Sünden behalten. Aber wir sollten das deutlich sagen, du bist einer, der das, die Ewigkeit verspielt, wenn du in dieser Sünde bleibst. Das ist nicht harmlos. Das ist der schwerere Teil oft. Das ist der schwerere Teil. Da gehört viel Mut dazu.
hat Isaak nicht Esau auch gesegnet?
Er hat dem Esau einen weltlichen Segen zugesprochen, aber er konnte nicht den Segen geben, der in die Heilsgeschichte Gottes hineinführt. Das ist eines der großen, ich sage einmal, staunenswerten, dass Gott selbst aus solchen Betrugssünden sich nicht von seinem Heilsweg abbringen lässt. Jakob hat schwer für diesen Weg, dass er sich das erschlichen hat, hat schwere Wege gehen müssen. Das Leben des Jakob war kein gutes Leben. Gell, das muss man sich einmal vor Augen stellen. Mit dem, dass er von dem Linsengericht angefangen mit dem Esau, da ist sein Leben nicht mehr geradlinig gegangen. Was hat der Jakob mitmachen müssen? Was hat er Angst gehabt? Und dann hat er in der eigenen Familie später dann ständig den Krach gehabt, bis hin zu dem, dass Jakob seines Alters nie mehr froh geworden ist, weil er um Josef getrauert hat. Und dann dieses Aufdecken, als er erleben muss, was die anderen an ihm getan haben. Also das Jakob-Leben war ein äußerlich gesehen ein wirklich schweres Leben. Und trotzdem nimmt ihn Gott in die Heilsgeschichte hinein. So kann Segen auch gehen. So kann es auch gehen. Isaak hat den Esau gesegnet und hat ihm gesagt, du wirst ein mächtiges Volk werden, du wirst viel besitzen, aber er konnte ihn nicht in den geistlichen Segen hineinnehmen, weil Gott einen anderen Weg gegangen ist. Die Luther-Übersetzung macht das schon deutlich, nur der Begriff des Gehasst, der ist im Hebräischen sehr viel deutlicher. Der heißt nämlich an die zweite Stelle gesetzt. Gerade bei Jakob war das ganz offiziell, seine beiden Frauen trugen Beinamen. Die Rahel trug den Beinamen die Geliebte. Und die Lea trug den Beinamen die Gehasste. Das hat aber nicht gemeint, dass der Jakob jedes Mal, wenn er sie gesehen hat, geschrien, ich hasse dich, sondern sie war die zweite Frau, an die zweite Stelle gesetzt. Und den Jakob hat er hineingenommen in die Heilslinie und der Esau steht nicht in dieser Heilslinie, an die zweite Stelle gesetzt. Aber das ist ein hartes Wort. Wer nicht hasst, Vater, Mutter, Frau, Schwestern, Brüder, Kinder, dazu sein eigen Leben, der kann nicht Jünger sein. Da geht es jetzt nicht um eine Gemütsbewegung, sondern wer nicht das an die zweite Stelle setzt, an der ersten Stelle steht der Herr, ihm diene ich und alles andere ist dem nachgeordnet. Das ist die Prioritätensetzung in unserem Leben.
Hat der Esau nicht selbst durch sein Erstgeburtsrecht, wo er die Säge hat, schon den Weg eingeleitet an zweite Stelle?
Da spielt es immer beides ineinander. In der Jakob- und Esau-Geschichte sehen wir das, was uns dann in Römerbrief enthüllt wird. Dass das von Gott her fest ist, aber der Esau geht diesen Weg. Wenn ihm dieser Segen, er wusste ja, als Erstgeborener ist er in der Linie des Segens drin. Und er, für eine gute Suppe, gibt er den Segen her. Natürlich, das ist mit sein Verschulden. Aber nachher, dass die das so hindrehen und den halbblinden Isaak da betrügen, das ist auch nicht koscher. Was da alles für menschliche Irrungen und Wirrungen hineinspielen. Wir sehen, das ist keine, ich sag's mal so, keine Heiligengeschichte. Der Stammbaum Jesu, diese Segenslinie von Abraham her. Wir sind jetzt an einer Stelle gewesen, wo eine Ehebrecherin und ein Ehebrecher zusammen den Segen Gottes weitergegeben haben auf den Salomo. Und die Ruth, eine Ausländerin, die da hineinkommt. Also man kann nicht sagen, das ist ein blütenweißer Stammbaum Jesu und da ist überhaupt nichts Böses oder irgendwas Verqueres drin. Doch, die Rahab, die Hure Rahab im Stammbaum Jesu. Wie heißt dieser Buchtitel? Ich denke, der gilt durch die ganze Heilsgeschichte und der gilt auch in unserem Leben. Ist ein ganz großer Trost. Gott schreibt auch auf krummen Linien gerade. Ist herrlich. Ein großer Trost für uns. Herr Jesus, und darüber loben wir dich. Wir können das vor dir so ungeniert zugeben. Ja, wir sind solche Leute, die Schuld haben. Wir gehen immer wieder unsere Wege. Wir laufen dir weg. Wir lassen so viel anderes in unserem Leben Gestalt gewinnen. Unsere Augen sind so oft Einfallstore des Bösen. Und jetzt sprichst du uns das zu an der Gestalt des David. Du bist der, wenn wir sagen, Herr, ich habe gesündigt, das ist deine größte Freude, uns die Sünde zu vergeben. Dazu bist du da, dazu bist du gestorben. Hilf uns, dass wir das nicht nur theoretisch hören, sondern dass das immer mehr praktisch wird in unserem Leben. Segne dazu auch diese Abendbibelschule in diesem Jahr, dass das bei uns ganz praktisch wird. Wir wollen ganz mit dir leben. Amen.